Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärntencard hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärntencard ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Dann kann eh gar nichts schief gehen, weil egal was passiert, egal wie viel man verliert, man bleibt Landeshauptmann, / Landeshauptfrau.
Machterhalt bei persönlicher Demütigung.
Peter Kaiser, Wilfried Haslauer und Johanna Mikl-Leitner.
Win-win-Szenario.
Ehemalige Spitze der FPÖ.
Bist du der Mann?
Google Trends. Toni Gavalier.
Keine Ahnung, aber das klingt, das wäre ziemlich gut.
Melissa Naschenwenk.
Sie sind gemeinsam prominent. Toi, toi, toi.
Servus, Thomas.
Servus, Thomas.
Und ein herzliches Servus, liebe zuhörende Person, bei Maurer und Chick. Die letzte Episode in diesem Jahr zumindest. Und ich würde sagen, Wir machen draus eine Folge des Vergessens, oder, lieber Thomas?
Ich habe die Antwort vergessen.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Wir haben in diesem Podcast das wunderbare Privileg, wir dürfen über Nachrichten sprechen. Und der Thomas Maurer hat Kraft seiner professionellen Amtsausübung ja auch noch die Möglichkeit, das eine oder andere zynisch, beziehungsweise würde man sagen satirisch, zu kommentieren. Für den Zynismus bin ich leider Gottes ihm manchmal mal zuständig. Und manchmal habe ich aber wirklich den Eindruck, dieser wunderbare Kabarettist tut sich ein bisschen schwer im Leben. Und zwar dann einfach, weil ihn die Realität überholt, so wie es in dieser Woche passiert ist, als mein geschätzter Kollege Walter Hämmerle, Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner interviewt hat. Denn auf ihre ja doch nicht so erfolgreiche Wahl im Jänner angesprochen, meinte sie dann relativ elegant, würde ich jetzt mal formulieren: Wir sehen in ganz Europa den Trend, dass den führenden Regierungsparteien die Folgen der globalen Krise zugerechnet werden. Das haben wir auch in Niederösterreich gesehen. Jetzt gilt es nach vorne zu blicken.
Also die Frau Mikl-Leitner ist in der Eigensicht Opfer des Nahostkonflikts, der Regenwaldabholzung und ähnlicher Phänomene geworden, wenn ich es recht deute.
Ja, und vielleicht sollte man da noch irgendwie Cancel Culture, Erstarken des Feminismus in einer neuen Form noch hinzurechnen.
Diese radikale linkslinke Cancel Culture, die vor allem in Niederösterreich mittlerweile hässliche Blüten treffen.
Es treibt schon die Blüte auch, dass das Dollfuss-Museum geschlossen werden muss in Dexingtal, gell?
Ja, nein, das ist ja, es war ja im Umbau.
Ja.
Und ich glaube, die Familie Dollfuss hat dann die Leihgaben zurückgezogen, weil nicht garantiert werden konnte, wenn Zeitgeschichtler das jetzt mitkuratieren, dass das Museum dem Uropa gegenüber so freundlich ist, wie es bisher war. Und ich glaube, das ist jetzt in so einem Dauerprovisorium. Also es ist, glaube ich, nicht, also das Problem ist nicht so groß wie mit dem Hitlerhaus in Braunau. Ich glaube, das Dollfusshaus in Dexing wird, weil das schon das Thema der Sendung ist, irgendwann in Vergessenheit geraten.
Ja, zwei anderen, denen ein bisschen die Gunst des Vergessens meines Erachtens nach zumindest schon ja auch beschieden ist, das sind Peter Kaiser, Landeshauptmann von Kärnten, hat auch eine Landtagswahl zu schlagen gehabt, in diesem Jahr 9% verloren. Und Wilfried Haslauer, der mit der ÖVP in Salzburg 7% verloren hat. Geändert hat sich jeweils an der Landesspitze nichts. Spannend, oder? Irgendwie wie dann doch eigentlich eher trutschartige Wahlergebnisse kommen und es bleibt dann doch alles beim Alten.
Fast. Ja, es ist ein bisschen wie bei dem klassischen Witz, wo jemand aus dem 20. Stock fällt und als er am 3. Stock vorbeikommt, sie denkt, naja, da war es eigentlich alles gut gegangen. Und also ich glaube, Punkte vergessen muss man speziell von der Frau Mikl-Leitner, das ist, glaube ich, die ist quasi semi-professionelle Verdrängungsathletin mittlerweile, weil ich glaube, die muss jeden Tag aktiv verdrängen, wen sie sich da als Koalitionspartner ins Haus geholt hat, nämlich den, der sie als Moslem-Mutti und linksradikale Dings plakatiert hat. Und ich glaube, dass du mit so jemandem zusammenarbeitest, kostet so viel Selbstachtung, dass es nur mit einer wirklich athletischen Verdrängungsleistung zu bewältigen ist. Also ich glaube, das ist so wie in Findet Nemo Dorothy. Ich glaube, du musst das, der Fisch, der ständig vergisst, wo er ist und was er, also ich glaube, du musst kurz, also wirklich die, in dem Fall entwickeln, die Gabe einfach sofort wieder zu vergessen, mit wem du koalierst, bis er das nächste Mal bei der Tür einer kommt oder ein lästiger Journalist dich darauf anspricht, dann sagst du, das ist leider der internationale Trend, das ist immer und so. Und dann ist kurz natürlich dieses Bewusstsein da, mit wem man koaliert, und sobald aber die jeweils diesen Impuls ausgelöst haben, die Person den Raum wieder verlassen hat, glaube ich, geht's. Das ist, ich stelle mir es ein bisschen vor, so wie wenn man mit dem Lift fährt, wenn man ein bisschen mit dem Unterkiefer so herumrudert, bis es in den Ohren knackst. Ich glaube, so ähnlich knackst sich die Frau Mikl-Leitner ihre politische Existenz zurecht.
Das finde ich jetzt sehr spannend, weil es sich tatsächlich auch mit einer Recherche von meinem Kollegen Michael Jungwirth deckt. Der hat sich nämlich noch in mehr als jener Szene an André Ruprecht erinnert, wo er bei der Angelobung auf das heilige Herz Jesu Christi in irgendeinem Schrein geschworen hat, seinen Amtseid, sondern er hat sich auch noch dessen entsonnen, dass André Ruprecht knapp bevor er als Landwirtschaftsminister abgelöst wurde und auch knapp bevor in Niederösterreich vor 6 Jahren die Landtagswahl abgehalten wurde, angekündigt hat, dass das Bundesumweltamt nach Klosterneuburg verlegt wird, übrigens die Wohnsitzgemeinde von Johanna Mikl-Leitner. Und aus dem ganzen Ding ist bisweilen nie etwas geworden. Und mittlerweile sagt die Gemeinde Klosterneuburg, und das finde ich jetzt spannend, weil unter Ruprecht hat das Ganze noch Lebensministerium geheißen, Bodenversiegelung ist ein Riesenthema und dergleichen mehr. Also das heißt, wir hätten dort auf Grünland für 500 Arbeitsplätze ein, nennen wir es jetzt mal Bürogebäude, hätte auch ökologisch wertvoll sein können, hingepflastert. Und mittlerweile sagt auch die Gemeinde, naja, wir wollen das Umweltbundesamt gar nicht mehr, weil eigentlich können wir jetzt einen Grund teurer verscherbeln.
Ja, es wird ja viel zu wenig, es gibt ja viel zu wenig Eigenheime auf grüner Wiese in diesem Land. Man hätte vielleicht das Umweltbundesamt dann einfach, ich weiß nicht, wird wirklich dieses gesamte, doch sehr große Klosterneuburg so viel Padres und Fraters oder was immer, dort gibt es ja gar nicht mehr. Da müssten doch jede Menge Zimmer frei sein. Da müsste man doch eine kleine Bundesbehörde locker unterbringen.
Ja, ob sich das jetzt einerseits mit dem Konkordat ausgeht, zweitens noch, in meiner Erinnerung ist das ja wahrscheinlich ein Schweigeorden, ob du dann nicht demnächst abgeschafften Amtsgeheimnis zu widersprichst, dass du dann drinnen sitzt und sagst, sorry, wir haben ein Schweigegelübde als Umweltbundesamt,
das
geht sich nicht
aus. Das nicht sogar, ob du dann nicht gerade das Killer-Argument dafür gefunden hast. Schauen wir mal.
Ja, jedenfalls, im Grunde kann man ja das vergangene Jahr damit so zusammenfassen, dass es Christopher Drexler sich wahrscheinlich wünscht. Ah, verdammt, wenn es so mir so geht wie Peter Kaiser, Wilfried Haslauer und Johanna Mikl-Leitner, dann kann eh gar nichts schiefgehen, weil egal was passiert, egal wie viel man verliert, man bleibt Landeshauptmann, Landeshauptfrau.
Macht er halt bei persönlicher Demütigung, ist wahrscheinlich das Win-Win-Szenario. Aber in der Steiermark wird ja auch ganz interessant, finde ich, auch das Abschneiden natürlich der Freiheitlichen, doch die steirische SPÖ auch, oder zumindest die FPÖ, oder zumindest die Grazer FPÖ auch für FPÖ-Verhältnisse recht auffällig geworden ist in letzter Zeit.
Klammer auf, ehemalige Spitze der steirischen Schrägstrich Grazer FPÖ, also die Gruppe
um. Mit der sich rundum erneuert habenden freiheitlichen Bewegung natürlich nur von Böswilligen überhaupt noch in Zusammenhang gebracht wird. Aber vielleicht sieht man dann wirklich, ob es nicht tatsächlich wörtlich so gemeint war. Wir haben es eh schon mehrfach erwähnt in Niederösterreich dann bei der Nachwahlbefragung. Das Hauptmotiv der FPÖ-Wähler Korruption war. Und also möglicherweise ist einfach der Wunsch nach möglichst effektiver und flächendeckender Korruption das, was sehr viele Menschen hier antreibt und was die Wahlergebnisse auch in Zukunft beeinflussen wird.
Nein, ich glaube, da musst du tatsächlich der steirischen FPÖ zumindest mal die Möglichkeit geben, sich von einem Teil ihrer Partei zu lösen. Es ist ja jetzt nicht so, wie es beispielsweise bei der Salzburger ÖVP ist. Du weißt, worauf ich anspiele.
Auf was genau?
Nein, naja, der Landeshauptmann dort heißt Wilfried Haslauer.
Ja.
Sein Vorvorgänger, kannst du dich erinnern?
Wilfried Haslauer.
Ja.
Also sein Vorgänger.
Ja, naja, dazwischen hat es einen Sausgruber gegeben,
also
und die Gabi.
War der Sausi. Sausi.
Hast du ihn Sausi immer genannt?
Ja, liebevoll. Und ja, stimmt. Du meinst, es wird in der FPÖ nicht genealogisch weitergegeben?
Es gibt ja mittlerweile, weil manche Leute sagen ja zum amtierenden Landeshaupt noch immer der Junge.
Naja, es ist der junge Haslauer.
Ja, aber es gibt ja tatsächlich schon einen Wilfried Haslauer, den dritten mittlerweile.
Und da ist natürlich die Frage, ob da nicht echtes Landeshauptmannpotenzial heranreift, ja?
Ich hielte es für möglich, wenn dieser Podcast noch die nächsten 78 Jahre läuft, dann werden wir vielleicht über den Haslauer, den vierten, dann schon sprechen.
Möglicherweise hat die Salzburger ÖVP dann auch nur mehr 3,2%, stellt aber nach wie vor aus Traditionsgründen den Landeshauptmann. Und das sollte dann natürlich ein Haslauer sein, damit man sich auskennt.
Austria in a nutshell.
So ein Jahresende ist ja auch ein Grund, ein wenig zurückzublicken, und man kann es dann natürlich manuell machen und in alten Ausgaben blättern, oder man kann Daten heranziehen, und ich finde, Google Trends sagen schon ein bisschen das, ja, geben Ausschluss darüber, wie kaputt eigentlich so ein Land ist, denn ich lese dir jetzt mal vor, beziehungsweise wir können da dann immer drauf einsteigen, die 10 großen Aufreger, die Google identifiziert hat auf Basis seiner Suchanfragen oder
also die meistgesuchten Dinge.
Nein, Sie haben es tatsächlich geordnet in Aufreger.
Ah, okay. Am emotionalsten, aufwühlendsten. Na gut.
Ja. Rammstein, nachvollziehbar bis zu einem gewissen Grad, waren massive Vorwürfe, die es da gegeben hat.
Also die Band, nicht die Flugshow, darf ich annehmen.
Ja, korrekt. Florian Deichtmeister, absolut nachvollziehbar. Sind natürlich die Emotionen aus verständlichen Gründen hochgegangen. American Staffordshire Terrier.
Ja, das war diese furchtbare Bissgeschichte, glaube ich, ausgebrochen sind.
Ja. Und bei Punkt Nummer 4, da kenne ich mich einfach nicht aus, und da muss ich dich als jemanden fragen, der professionell Tickets verkauft. Ticketmaster, what the hell hat das in Österreich zu tun gehabt?
Das habe ich mich auch gefragt, weil ich gar nicht weiß. Bei uns ist, also ich glaube, der Platzhirsch ist bei uns Ö-Ticket. Ich weiß, dass Ticketmaster ein beliebtes Thema in den amerikanischen Late-Night-Shows und Stand-Up-Comedy-Programmen ist, weil es ganz offensichtlich eine Raubritterorganisation mit vollkommen grotesken Aufschlägen auf Tickets ist, die aber quasi den Ticketvertrieb in den USA weitgehend monopolisiert hat. Warum das in Österreich aufregt, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich was verpasst. Vielleicht sind irgendwelche internationalen Stars an Ticketmaster gebunden und, keine Ahnung, Taylor Swift verkauft auch in Europa die Tickets nur über Tickets. Ich habe keine Ahnung. Hier können wir auf die Schwarmintelligenz unserer Zuhörerschaft vielleicht hoffen. Vielleicht erklärt es uns wer. Ich weiß es nicht.
Ja,
ich finde es ein schöner Zug von mir, dass ich mal, also das auch einmal zugebe, wenn ich was nicht weiß. Also das ist das, womit der Van der Bellen so beliebt worden ist. Ich habe beschlossen, das wird mein neuer USP. Keine Ahnung haben wir das zugeben.
Mir ist aufgefallen, und ich wollte es nicht so direkt fragen, zumal wir in einem Podcast sind und die Leute ja davon relativ wenig Teilhabe hätten, aber du lässt dir heute auch schon so ein bisschen diesen grauen Bart stehen. Ist das jetzt deine...
Nein, das ist schon zwei Tage vergessen, dass jetzt Rasieren eigentlich einmal ein Thema wäre.
Gut. Einer, der sich auch nicht mehr rasieren braucht, um jetzt eine wunderbare
Überleitung
zu machen. Der davor war seinen Kopf immer gut.
Zum Jahreswechsel haben wir uns ein paar handgearbeitete Überleitungen aus deiner Manufaktur verdient.
Alle. Handgearbeitete, oder? Evgeny Prigozhin, also ja, hat uns einen Tag lang bewegt, als wir dachten, der wird einen Umsturz in Moskau erwirken, war mit seiner Panzerbrigade unterwegs und den Wagner-Soldern. Später dann hat er einen Fensterplatz in einer Antonov oder Tupolev gebucht.
Ja, und ja. Das war seine letzte Flugreise. Da zitiere ich es auch mal gerade aus dem aktuellen Stand unseres Staatskanzlerprogramms. Wir haben das auch gewürdigt, dass der Bundeskanzler Nehammer ja damals Inserate geschaltet hat, zumindest online, ich glaube aber auch im Print, wo er versprochen hat, das waren diese Inseratenlinie, die eigentlich nur sozusagen hoheitlich, regierungsmäßig informiert, wo aber mit türkisem Marker immer wieder Worte hervorgehoben waren, was jetzt teilweise so interpretiert wurde, als würde man da missbräuchlich Parteiwerbung schalten, während es nur um Information geht. Und jedenfalls hat man da ein Foto von ihm gesehen mit Nehammer typisch gerecktem Kinn und entschlussfreudig zusammengekrempelten Augenbrauen. Und dann ist gestanden, wir werden nicht zulassen, dass innerrussische Konflikte auf österreichischem Boden ausgetragen werden. Und da hat es zuerst einmal keiner gewusst. Und dann hat sich herausgestellt, gemeint hat er, das ist Prigozhin und Putin-Anhänger nicht ihren Konflikt hier austragen sollen. Und auf die Frage, also wir haben uns dann gefragt, kann das überhaupt, war das ein Thema? War die Gefahr tatsächlich real? Und sind dann darauf gekommen, dass es natürlich sein kann, dass, wenn das Nachbarn sind, zum Beispiel in Kitzbühel, und es hängt der Ost über den Zaun oder es war dann Löwenzahn um, da kann so ein innerrussischer Konflikt schon mal stattfinden. Es ist aber auch nichts amtsbekannt geworden, vermutlich aufgrund der mahnenden Worte des Bundeskanzlers, für die ich aus diesem Grund an dieser Stelle auch nochmal namens der österreichischen Bevölkerung danken möchte.
Ja, muss hier ein Jein setzen, denn jüngste Berichte des Wall Street Journal lassen doch darauf schließen, dass es tatsächlich österreichische Interessenslage in diesem innerrussischen Konflikt geben könnte. Denn der hinlänglich bekannte, berühmte, berüchtigte und von sehr vielen Strafverfolgungsbehörden gesuchte Jan Marschalek soll in Dubai derzeit daran arbeiten, die Wagner-Söldner neu zu strukturieren und sie eben im Nahen Osten, aber vor allem auch in Afrika weiterhin einsatzfähig zu halten und soll tatsächlich, wenn man den Spin, den die Geschichte im Wall Street Journal hat, vielleicht sogar die Nachfolge von Prigozhin antreten können.
Ja, also
da haben wir schon, wir sind wieder wer im internationalen Terrorismus.
Das ist ja kein innerrussischer Konflikt, der auf österreichischem Boden ausgetragen wird, das wollte er unterbinden. Das andere ist ja fast, da kann man auf eine Art ein bisschen einen patriotischen Stolz sogar entwickeln, so ähnlich wie unsere Burm das deutsche Privatfernsehen aufgemischt haben oder 10 Jahre davor unsere Zuhörer Hamburg einfach übernommen haben. Also das ist unser Jan Masalek, vielleicht der neue Prigozhin. Das ist für so ein kleines Land, das für seine treuherzige Art weltweit geachtet und beschmunzelt wird, doch ein schöner Erfolg.
Ja, Platz Nummer 6 bei den Aufregern von Google. Der Löwe in Berlin, der dann im Endeffekt ein Wildschweinchen war, glaube ich.
Ja, ich glaube, man kann es als eine Metapher nehmen. Ich glaube, das ist etwas im Zeitalter der Partnerfinde-Börsen, sei es fürs Leben, sei es für eine Nacht. Eine Entdeckung, die viele Menschen gemacht haben, dass etwas, was dir online wie ein Löwe vorgekommen ist, sich dann als Wildschwein entpuppt. Also insofern ist es vielleicht die Geschichte des Jahres.
Ja, ich finde, was ja dann durchaus pädagogischen Effekt gehabt, denn als einige Monate später tatsächlich in Italien ein Löwe ausgebüxt ist aus einem Zirkus und durch eine Stadt gestreift ist, hat das niemanden mehr aufgeregt, weil wir haben ja schon 3 Tage lang den Löwen in Berlin gesucht. Also so gesehen, ich mag diese Art von Fake News, die tatsächlich ein bisschen Luft aus der Gesellschaft rauslässt. Alle können sich mal aufregen, jeder arbeitet sich ein, wie sieht eigentlich eine Löwentatze aus, wie sieht grundsätzlich überhaupt einmal ein Löwe aus vielleicht auch?
Ja, haben wir irgendwie jetzt dann einen Service-Link, wie verhält man sich, wenn man einem Löwen begegnet, wie hypnotisiert man einen Löwen? Ich bin da sehr Entenhausen geprägt. Ist es sinnvoll, Daniel Düsentrieb eine eigene Löwenhypnotisierpistole entwickeln zu lassen oder ist die statistische Wahrscheinlichkeit, auf den nächsten zu treffen, zu gering?
Ja, also ich bin tatsächlich mehr Asterix und da auf der Umbauexamen geprägt als du und deswegen könnte ich leichter mit einem Wildschwein umgehen, wobei mir das Leben mittlerweile auch gelehrt hat, wenn es nur irgendwo Wildschweinspuren beim Laufen im Wald siehst, dann kannst du richtig Fersengeld geben, weil du schaust immer schlechter aus, wenn dir ein Wildschwein begegnet als das Wildschwein.
Das ist in der Regel richtig. Ja. Ich habe einmal auch beim Laufen ist eines aus einem Busch raus explodiert. Muss man sagen, das kann man als durchaus bedrohlich empfinden, wenn wo zuerst nichts war, auf einmal ein großer, stinkender, sehr schneller, schwarzer Pelzklumpen auf dich zurennt und an dir vorbei, Gott sei Dank. Also ich habe gerade auch erst mit meinem Jüngsten, das ganz ausgezeichnet, wenn Sie noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen, T.H. White, der König auf Camelot, die Artus-Geschichte in einer sehr schrägen britischen Erzählung aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, super Buch. Und da sind wir auch bei der Wildschweinjagd gelandet und das war ja eben saugefährlich, das war für echte He-Man, weil du ja mit den Speeren, mit den Saufedern gejagt hast. Und diese Saufedern haben wirklich so Querbügel gebraucht nach der Klinge, weil wenn du die nicht, also du hast eigentlich gewartet, bis das Schwein dich attackiert oder es irgendwie in die Ecke getrieben und dann das hintere Ende dieses Speers in die Erde gerammt und festgehalten um dein Leben buchstäblich, weil das ein, so ein Keiler in der Lage ist, einen Speer einfach durch sich durchrennen zu lassen, nur um zumindest dich noch zu zertrampeln, bevor er stirbt. Und deswegen hatten diese Saufedern so Querbügel, an denen der Keiler sozusagen auf 1,5, also auf 1,80 Meter von dir zumindest aufgehalten wurde. Und dann hast du aber halt wirklich sehr gut den Speer gegen den Boden pressen müssen und auch schauen müssen, dass er dich nicht mit einer Seitenbewegung überrumpelt, weil sonst bist hin. Und das ist, sagen wir mal, sportlicher als die heutige Wildschweinjagd, wo die Wahrscheinlichkeit von einem Reifeisenfunktionär irrtümlich erschossen zu werden höher ist.
Nachdem du jetzt schon so aufschlussreich warst darüber, wie man mit Wildschweinen umgehen kann, hast du auch einen Tipp, wie man mit Aufreger Nummer 7 umgehen kann? Und das ist noch nicht das Nehammer-Video, es kommt auf Platz Nummer 8. Es geht um die Bananenspinne.
Die Bananenspinne?
Ja, Schärflausend.
Ist das die übliche Spinne, die irgendwo in Bananenkisten kommt und eine tödliche Bedrohung für die abendländische Zivilisation darstellt?
Ja, genau.
Ja. Ich habe mich mit der Bananenspinne nicht so beschäftigt. Ist ihr Biss tödlich oder mutiert man dann zu einem, also nicht Spider-Man, das wäre ja cool, sondern zu irgendwas Grauslichem, so die Fliege-mäßigen, aber mit 8 Haxen? Ich weiß es nicht. Also Bananenspinne ist ein bisschen an meinem Radar vorbeigezogen.
Nicht alle Arten verfügen über ausreichend wirksames Gift, um einen Menschen zu töten, weil sie eben auch vor allem die giftigen Arten urbane Gebiete meiden. Unter anderem gibt es aber doch welche, die können tatsächlich problematisch werden.
Okay.
Also vor allem die brasilianische Wanderspinne innerhalb derer.
Okay, das heißt, auch wenn sie dir irrtümlich ins Bananenfrappé kraut, könnte schlecht sein.
Ja, außer du hast sie rechtzeitig gemixt.
Du hast sie rechtzeitig was?
Gemixt.
Ja, aber das Gift ist ja dann trotzdem, das ist ja in der Spinne.
Achso, du meinst, dass es nicht erst durch die Drüse produziert wird?
Das ist ja nicht so, dass die Spinne das Gift dann downloadet, wenn sie es braucht, sondern die hat es mit. Ich weiß, ihr jungen Leute bringt es oft durcheinander.
Eine Sache, die jedenfalls durch einen Download zu einem richtigen Klick-Hit wurde, ist, wie gesagt, schon Nummer 8, das Nehammer-Video. Müssen wir das tatsächlich noch einmal rauszahlen, diese arme Geschichte, wo eigentlich der Karl Nehammer einfach nur neben Freunden gestanden ist und sich ein bisschen was von der Seele geredet hat. Wenn auch damals, wieder Beispiel des Berliner Löwen, habe ich ja den Eindruck gehabt, aha, wenn es da vorne das Ibiza-Video gegeben hätte, hätte das Nehammer-Video wirklich noch was werden können. Klammer auf, natürlich wäre dann das Nehammer-Video nie gekommen, weil und so weiter und so fort.
Ja, sonst wäre die doch überrascht, diese kleine Überraschung, dass Karl Nehammer auf einmal Bundeskanzler von Österreich ist, nicht eingetreten. Ja?
Ja, genau. Aber mein Eindruck ist tatsächlich, dass das Ibiza-Video dieses Land ein wenig abgestumpft hat, die Leute vielleicht auch so, ja, würde man jetzt mal sagen, schon die Luft aus ihnen rausgenommen hat und der Karl Nehammer dort viel freier von der Leber reden hat können bei einem Glas Wein, als es Heinz-Christian Strache bei einem Wodka-Pool hat machen können.
Ja, also es war natürlich die Dimension ein bisschen eine andere, weil sozusagen von Wasser an russische Investoren zu verchecken, andenken und die Medienlandschaft praktisch für eine Partei privatisieren, ist dann schon noch bisschen was anderes, wie möchte es nicht als Wertung verstanden wissen, deppert reden.
Und dann hätten wir noch 2 Punkte aus dieser fantastischen Liste. Lützerath, das ist ein Ort in Deutschland, der nicht mehr bewohnt ist, seit 2005 wird da abgesiedelt, weil man Braunkohle abbaut. Und im Jänner gab es dort einen Polizeieinsatz, weil das Dorf von ein paar Demonstranten geräumt werden musste. Finde ich spannend, dass das in Österreich auch noch so viel Menschen interessiert hat. Ich glaube, eher da ist irgendwie was mit der IP-Adresse falsch gelaufen und mehr Deutsche haben tatsächlich sich dafür interessiert, was in Lützerath tatsächlich läuft.
Ja, vielleicht ist es, die Deutschen sind ja die größte Ausländergruppe in Österreich.
Ah, und das erklärt natürlich.
Ich weiß nicht, wie es heuer ist, aber ich war noch lange in der Kriminalstatistik immer führend, was ich deutschen Freunden gegenüber immer wieder gerne anführe. Und ja, vielleicht haben die einfach geschaut. Aber ganz grundsätzlich das Erstaunen darüber, dass du, während du gleichzeitig die Energiewende ausrufst mit massivem Polizeischutz, die Erschließung, die Neuerschließung eines Braunkohlegebiets verteidigst, das ist jetzt, wenn man einen Sinn für das Absurde hat und sein Kafka schon ausgelesen hat, dann war das schon durchaus faszinierend, ja.
Ja, und durchaus faszinierend und würde schon auch sagen, mit einem Punch von Absurdität unterlegt war Punkt Nummer 10, der Aufreger, die Google Trends herausgefunden hat, die SPÖ-Mitgliederbefragung. Ich gebe ja zu, wir waren da auch ab und zu mal vorne mit dabei, dass wir uns dieses Themas angenommen haben, weil es einfach so spannend war. Und ich erinnere mich noch immer daran, dass wir mal einmal im vorauseilenden waren, wir könnten jetzt mal uns ein bisschen eine Woche freinehmen, schon an einem Montag aufgezeichnet, an einer Episode. Und dann haben wir um 17 Uhr uns nochmal zusammen telefonieren müssen und gesagt, du, das geht jetzt so nicht aus. Der Babler ist auf einmal Parteichef.
Ja, also da muss man jetzt, ich möchte in aller Form, vor allem weil junge Menschen hier auch oft zuhören, die Orientierung im Leben suchen, ich möchte sagen, Schadenfreude ist nicht schön, aber halt manchmal auch unvermeidlich. Es ist kein konstruktives Gefühl, aber möglicherweise zur Aufrechterhaltung der psychischen Gesundheit doch wichtiger, als man lange angenommen hat.
Zapperlot, was ist denn da schon wieder los?
Es gibt noch eine zweite Liste auf Google Trends, die mich sehr beschäftigt hat und mit der ich mich jetzt auch gemeinsam mit dir beschäftigen möchte, und zwar die ÖsterreicherInnen des Jahres. Österreichischen Personen des Jahres könnten wir eigentlich danach draus machen, um es absolut genderfluid zu halten. Ja, aber der erste ist, ich glaube, eindeutig männlich gelesen, Dominic Thiem, was soll man sagen, fantastischer Tennisspieler. Raf Camora, fantastischer Musiker. Sebastian Ofner, kennst du ihn überhaupt?
Wenn es nicht um einen Justizminister in Spe geht, weil wir hatten mal einen freiheitlichen Justizminister Ofner und vielleicht hat der für den Fall einer nicht ganz unwahrscheinlichen freiheitlichen Regierungsbeteiligung bereits eine Art mit seinem Sohn seine Art Justizministerbrotofen eröffnet, damit man schön warm und frisch aufgebacken ins Amt heben kann. Nein, ich habe keine Ahnung, wer das ist.
Ist der zweite fantastische Tennisspieler. Übrigens als Steirer, geboren in Bruck an der Mur, hat in diesem Jahr seinen großen Durchbruch geschafft, eben bei erste ATP-Erfolge, also und ist aktuell Platz Nummer 43 auf der ATP-Weltrangliste. Also schon wirklich einer der Erfolge.
Ich habe keine Ahnung, aber das klingt, das wäre ziemlich gut.
Platz Nummer 4, Tony Gavalier.
Ja, da muss ich gestehen, da habe ich gesperzelt. Ich hätte es nicht gewusst, aber Nein. Ich meine, der Nachname legt nahe, dass wir es auch hier mit einer Art Erbfolge oder zumindest in dem Fall ist es der Bruder, der offenbar ist, ich weiß nicht, ob er selbst auch ist musiziert.
Der Willi Gabalier. Es gibt drei Brüder an der Zahl. Der Andi, hinlänglich bekannt. Der Willi, auch aus Funk und Fernsehen bekannt. Der macht so, ich glaube, Krempel, Klump und irgendwie anders halt die Sendung, die in Deutschland der Herr Lichter macht. Und es gibt den Toni Gabalier. Der ist aber tatsächlich, glaube ich jetzt mal, deswegen zur Google-Anfrage geworden, weil er eine prominente Freundin hat, und zwar die Schlagersängerin Melissa Naschenwenk.
Ja, mit der er aber nicht singt.
Nein, er macht, ich glaube, vieles mit ihr und es sei ihnen beiden gegönnt.
Und sie sind gemeinsam prominent und das.
Ja, genau. Im Beruf macht er was anderes. Er produziert Alkohol und den nennt er Gin Tony.
Mhm. Ich kann dazu eine zeitgeschichtliche Anekdote beisteuern. Mir hat einmal jemand, der in der Präsidentschaftskanzlei lange verantwortungsvoll gearbeitet hat, aus der Ära Glästil mitgeteilt. Also Thomas Glästil war auch dem Daydrinking nicht völlig abgeneigt. Und manchmal hat es ein bisschen mit der Wahrnehmung von Terminen kollidiert. Und um sozusagen zumindest eine olfaktorische Neutralität wiederherzustellen, gab es angeblich das Mischgetränk Gin mit Odol aufgespritzt. Und das hieß in der Hofburg angeblich damals Gin Tommy. Also hat jetzt nichts mit dem konkreten Fall zu tun, aber es ist mal wieder
ab und zu muss er aus sein. Nummer 5 auf der Liste der meist gesuchten Österreicherinnen und Österreicher und österreichischen Personen, Andreas Babler.
Ja. Jo,
nachvollziehbar. Nummer 6, Amira Pocher.
Da war irgendein Oliver Pocher, der mir noch was sagt, ist verheiratet oder geschieden oder irgendwas war da.
Ja, genau. Ich habe sie tatsächlich sogar in diesem Jahr mal kennengelernt, deswegen musste ich sie dann hinterher nicht mehr googeln. Wir waren, um das Ganze irgendwie jetzt anschaulich zu schildern, bei einem Podcast-Termin verabredet. Sie war Gast im Schloss Felden, heißt, ich glaube, das Ding formell Falkensteiner Schloss Felden, also das, wo der Roy Black und die Uschi Glaser, die ihren Film bzw. Fernsehserie gedreht haben. Und wir waren da in der Charlie Walker Suite.
Ah ja, ja, der Billa-Gründer, der legendäre
Vlaschek,
der war der Pianistenname von Vlaschek. So ja. Was war sie, warum war sie auch nicht?
Ja, ich habe es leider Gottes auch gewusst, sie, ich glaube in dem Moment nicht. Und es war, und die war jetzt doch schon an manchen Orten der Welt, wo es irgendwie reichere Menschen zugegen waren als ich und die das auch eingerichtet haben. Und das war mit Abstand der schrägste Ort, der einfach so bewusst Neureichtum ausdrucken wollte mit aller Kraft und aller Energie und allem, was man finanziell aufbringen kann, dass ich mich ehrlicherweise nur sehr wenig auf diese Frau konzentrieren konnte, weil ich habe ständig nur im Raum herumgeschaut an irgendwelchen Ornamentik und Versace-Einrichtungsstühlen und dergleichen mehr. Das war echt ein schräger Ort.
Ja,
das und jetzt habe ich nichts über Amira Pocher erzählt. Fällt mir
du aus. Hast nichts über Amira Pocher erzählt. Ja, ich kann nur von einem ähnlichen Erlebnis berichten. Ich bin einmal ins Adlon in Berlin reingegangen und habe mir gedacht, bist du denn?
Hast du dort auch die Currywurst mit Goldstaub gegessen?
Warme Empfehlung. Keinen Gusto.
Warme Empfehlung. Wenn Sie es sich einmal gönnen wollen und nach der Charlie Walker Suite Ihnen eh als Wurst ist, gönnen Sie sich noch im Adlon eine Currywurst mit Gold.
Ja, der wer das nicht hat, der hat nicht viel.
Ja, Nummer 7, dass den irgend noch mehr suchen hat müssen.
Aber jetzt nochmal, kläre mich auf über das Rätsel, warum ist Amira Pocher, hast du Amira?
Amira Pocher, ja. Amira Ali.
Admira.
Nein, so schlecht wie Admira ist.
Aber warum ist die in Österreich, also wenn sie ist vom Pocher getrennt oder verheiratet, eins von den beiden?
Sie sind, ich glaube, formal noch verheiratet. Sie waren es zumindest zu Jahresbeginn noch.
Ja.
Sie ist mittlerweile zumindest in Trennung lebend. Ob man so leicht ein Vermögen so schnell aufteilen kann, dass es dann auch Scheidung heißt, das glaube ich nicht. Offiziell nennt sie sich angeblich mittlerweile wieder als Amira Ali. Das ist ihr Mädchenname und sie ist in Klagenfurt aufgewachsen.
Ah ja, also drum vielleicht. Weil ich denke mir, in der Prominenzkategorie Pocher gibt es ja Dutzende. Also,
er hat schon Dutzende Frauen gehabt, glaube ich, ja.
Achso, okay. Na gut, man muss nicht alles verstehen.
Ja, ein anderer hat ja auch schon Dutzende Frauen gehabt, deswegen wundert es mich, dass wir ihn tatsächlich noch hat googeln müssen in diesem Jahr. Richard Lugner.
Ich habe aber irgendwann einmal, ich glaube, um die letzte Jahrtausendwende herum mein Update, welchen Tiernamen er gerade wem gibt, abbestellt. Also ich empfange den Newsletter nicht mehr.
Ich habe einmal ein Selfie geschafft mit Richard Lugner und Frank Stronach und auf das bin ich sehr stolz.
Ist einmal viel wert. Ja. Ein angehender ein verhinderter Bundespräsident und ein verhinderter Bundeskanzler. Also
ja.
Schon würdig.
Absolut. Dann einer, der auch in dieser Liste verloren hat gegen Andreas Babler, Hans-Peter Doskozil. Auch der wurde gegoogelt. Dann Nummer 9, Missy May. War mal Dancing Star und eine gewisse
Sängerin. Ja, genau, die hat jetzt beim Dancing Star mitgedanced. Und
sie hat deinen Platz eingenommen, vermute ich.
Die hat, hat sie gewonnen, ich glaube. Also jedenfalls ist sie, ich glaube, sie ist ohne Vorbereitung musste sie, glaube ich, rein. Das habe ich damals irgendwie noch mitgekriegt und hat sich dann so wacker geschlagen, dass ihr die Herzen zugeflogen sind. Toi, toi, toi auf dem weiteren Lebensweg, Missy May.
Und dann auf Platz 10 und irgendwie ist es tragisch, er ist aus der Liste der Milliardäre bei Forbes rausgefallen, hier hat es nur mehr ganz knapp reingeschafft, dass Lehmann einfach erst am Jahresende begonnen hat, René Benko.
Ja, das ist schon, aber man hätte es ja wissen können, also zweimal Mann des Jahres am Trend, haben wir eh schon mal gesagt, das ist wie aufgehängt unterschossen, also da hat das Schicksal seinen Stab über dir gebrochen. Ich gehe aber doch davon aus, dass bei einer fehlenden Summe von doch mehreren Milliarden, jetzt ist nur die Aufstellung der Firmen, habe ich heute gelesen, ist nebeneinander gelegt 7,5 Quadratmeter bei vermuteten 12-Punkt-Schrift. Ich wünsche dem René, dass er wird sich wahrscheinlich selber gar nicht mehr bei allem auskennen, aber dass irgendwo auf irgendwelchen Konten oder Wallets, wo er doch noch irgendeinen Zugang hat, dass ein paar Dutzend Millionen werden irgendwo überbleiben und für den Rest, glaube ich, werden wir Steuerzahler stolz sein, eindrücken zu dürfen. Und man kann sich immer damit trösten, mit der alten ökonomischen Weisheit, so ein Geld ist ja nie weg, es kehrt nur wie im anderen.
Oder habe ich mal im Volkswirtschaftsstudium von Gottfried Haber, mittlerweile Vizegouverneur der Nationalbank, gelernt. Es kann sich auch auf der Zeitachse verschieben.
Auch das, ja. Ja, genau. Ja. Und, aber wie gesagt, also auch mir ist wichtig, dass, soweit man weiß, Chefberater Gusenbauer zumindest seine Honorare noch erhalten hat. Also dass der, glaube ich, oder vielleicht wird er trotzdem auch in der Konkursmasse noch was einklagen müssen. Also das wäre natürlich eine besonders bittere Ironie. Aber ich kann es auch, ich zitiere einmal mehr etwas aus unserem Stand-up, aber es passt ganz so gut, also mit dem Robert Balfrader ja, erfunden, dass man halt auch für die Causa Gusenbauer ein bisschen den sozialistischen Traditionssong adaptieren kann, dass das halt ist. Völker, rettet die Signer und ihr Firmengeflecht. So 4, 5, 6 Milliarden wären jetzt dem Gusi recht.
Mach auch das noch.
Ich habe mir auch noch auf einer anderen Ebene Daten angeschaut, und zwar wie die Society News auf www.kleinezeitung.at performt haben, und da gab es natürlich auch einiges im vergangenen Jahr, was wirklich ja, mich ein bisschen überrascht hat. Die drei meistgelesenen Geschichten in dem ganzen Zusammenhang: Franz Klammer, einen Marcel Hirscher kennt man international fast nicht, eine Schillingende wird 70, ich habe nie Annemarie Moser-Bröll geheißen, und die dritte Schlagzeile, da war irgendjemand ganz kreativ, danke an die Kolleginnen oder Kollegen, die das gemacht haben, der Bulle und das Glitzermädchen, Swarovski und Mateschitz.
Mm.
Ja, es liest sich doch ein bisschen wie...
Der Bulle und das Glitzermädchen liest sich eindeutig wie ein 70er Jahre auf internationalen Schauplätzen spielender Abenteuerfilm, der von Wenzel Lüdecke synchron ins Deutsche geholt wurde.
Genau. Was mir ja auch erst bei der Recherche zu Annemarie Moser-Bröll 70er, beziehungsweise ich musste da zum Glück nicht selbst recherchieren, das haben die Kolleginnen und Kollegen aus der Sportredaktion gemacht, bewusst geworden ist, die Frau war nicht nur eine fantastische Skirennläuferin, hinterher dann natürlich auch erfolgreiche Unternehmerin, sondern sie war auch Werbetestimonial.
Ja. Alles dem Herbert aufs Hemd, eine prägende Erinnerung meiner Jugend.
Ja, und es ist der Soundfile einfach wert, ich spiele es Ihnen jetzt einmal ein.
Heute sind wir zu Gast bei Österreichs Ski-Idol Annemarie Moser-Bröll. Sie ist jetzt eine erfolgreiche Geschäftsfrau.
Ja, aber Hausfrau und Mutter.
Und was sagt die Hausfrau Annemarie zum neuen Dixan?
Das ist noch besser als früher. Schauen Sie, ich erzähle Ihnen was. Neulich waren wir beim Picknick. Alles haben wir mitgehabt, nur kein Stoppelzieher. Ich trug den Stoppel rein, da spritzt's und alles dem Herbert aufs Hemd. Ein Riesenfleck. Also wenn da was hilft, dann nur Dixan. Und heute ist gewaschen. Schon selber. Da gibt's keinen Fleck mehr.
Ja, Dixan und Dixan konzentriert. Wäscht Fleck um Fleck restlos weg.
Also, ich hab schon viel probiert. Was Besseres kenn ich nicht.
Fantastisches Machwerk. Vor allem, was mich daran beeindruckt hat, sie gehört zu diesen wirklich anpackenden Frauen. Wenn es Stoppelzieher, ich jetzt immer Korkenzieher genannt, aber Stoppelzieher, ja. Okay, das ist ein bisschen weiter im Westen offenbar das normale Diktum. Wenn es den nicht mit hast, dann druckst du einfach den Korken rein.
Ja. Vor allem, wenn man braucht kräftige Daumen dafür, aber ich glaube, das ist etwas, was einem dann trotzdem von einer Abfahrtskarriere bleibt. Ein gewisser Muskeltonus, der über der Normalbevölkerung, über dem der Normalbevölkerung liegt. Aber ja, das ist eine alles im Herbert aufs Hemd. Ich glaube, der Franz Klammer hat entweder nicht Werbung gemacht, oder nichts, was so einprägsam war?
Nein, der Franz Klammer hat sogar selber mal mit einer Modelinie probiert. Damit ist er glorios gescheitert.
Ja.
Ja. Und ist aber trotzdem wirtschaftlich hoch erfolgreich, auch noch immer umtriebiger Mensch. Und hat tatsächlich auch zwei wunderbare Töchter, von der eine bei uns mal Praktikantin war bei der kleinen Zeitung.
Ja.
Ich habe wohl gewusst, dass die Steffi mit Nachnamen Klammer heißt, habe den Nachnamen aber ehrlicherweise in meiner Art nicht wirklich zugeordnet. War dann irgendwann mal eines Nachmittags eingeteilt, ihren einen Job einzuteilen sozusagen, der jungen Praktikantin. Und es wäre um irgendwas Sportliches gegangen, weiß jetzt leider das Detail nicht mehr genau. Und habe ihr gesagt, naja, das könntest du auch im Zuge eines Selbstversuchs diese Reportage machen, und sie schaut mir so an und ich schaue sie so an und meine, ja, wirkst jetzt eh irgendwie sportlich, und sie meint, ja, der Papa bin ich nicht, und so der ganze Newsroom hört schon mal zu, und ich frage dann halt, aha, und der Papa, der ist auch so ein Übersportler oder wie, und sie, naja, früher war es, jetzt spielt er mehr Golf und fährt Rad. Und ich habe gesagt, ja, passt, machst die Geschichte und gehe dann irgendwie davon. Und dann kommt eine Kollegin so sehr höflich zu mir hin und weist mir darauf hin, du, dir ist schon klar, welchen Nachnamen die Steffi hat. Und ich habe es mir nicht gedacht und am nächsten Tag habe ich dann mal auch kurz nachdenken müssen. Und wahrscheinlich werde ich irgendwie in die Google Trends reinkommen, weil ich nachgeschaut habe, Steffi Klammer.
Ja, Papa. Und dann hat es dann doch gescheppert. Aber was hat es mit der Story auf sich? Marcel Hirscher kennt international niemand, hat das der Klammer gesagt.
Das hat der Klammer gesagt anlässlich seines 70. Geburtstag. Der ist ebenso wie Annemarie Moser-Bröll 70 geworden in diesem Jahr. Waren offenbar der gleiche Jahrgang oder sind es nach wie vor. Und er hat einfach ganz einfach festgestellt, wenn du in Amerika fragst, was ist Skifahren, wer ist ein Skifahrer, da dominierten immer noch Franz Klammer die internationale Szene und wer ist auch immer Marcel Hirscher. Hat ein bisschen mehr was gewonnen als er, Franz Klammer verdient auch ja, über 40 Jahre nach seinem formalen Rennende noch immer ordentlich. Also man kann ihm nur gratulieren an der Stelle.
Ja, ich glaube, wir recherchieren einfach nicht nach, ob das stimmt. Wir sagen, zum 70. hat man einen Wunsch gut und das soll dieser gewesen sein, dass es so ist.
Wir wollten ja eigentlich die Episode des Vergessens draus machen, deswegen auch noch zwei Filme kurz angesprochen, die eigentlich so viele Leute gar nicht vergessen können, weil sie eigentlich kaum einer gesehen haben. Es handelt sich um Projekt Ballhausplatz, den Film über Sebastian Kurz von Kurt Langbein und seinen Partnern und das zweite Machtwerk produziert von Bongo Film, Kurz der Film. Regisseur in dem Fall war Sascha Köln-Reitner. Spannend, Projekt Ballhausplatz haben offiziell 15.000 Menschen gesehen. Projekt Kurz der Film, also pardon, nur Kurz der Film heißt es, ganze Ding, haben 8.004 Menschen. Ob es gesehen haben, ist jetzt denn auch die Frage. Ja. Es wurden da 8.004 Tickets bezahlt, sagen wir.
Also es wurden 8.004 Tickets bezahlt.
Es soll ja tatsächlich vorgekommen sein, dass das eine oder andere Mal ein Ticket zwar bezahlt wurde, aber dann niemand in Anspruch genommen hat und dann ein Saal leer gesessen ist. Also vielleicht haben sich da auch manche Leute wirklich diesen Traum erfüllt, mal allein in einem Kinosaal zu sitzen. Soll es ja Menschen geben, die stehen da drauf, um mal Platz für sich zu haben.
Ich habe einmal allerdings, weil es sonst niemand sehen wollte, den alten Disney Peter Pan in einem nicht mehr existenten Kino alleine gesehen. Ich habe ja zweite Karten gekauft, das gesagt haben, aber erst ab zwei spielen wir. Und dann bin ich drin gesessen. Und ich habe unlängst gesehen, ich weiß es nicht mehr, irgendein so einer der 90er Jahre Filmstars habe ich ein Foto irgendwo gesehen, wo der offenbar einen ganzen Sektor in einem Baseballstadion gekauft hat, um den Ball zu fangen. Und man hat gedacht, so geht's auch.
Ja. Ja, nachdem im einen Film sehr viel Geld reingeflossen ist und im anderen Film sogar ein bisschen Steuergeld reingeflossen ist, könnte man ja immer noch den Gedankengang aufspinnen, was hättest du mit dem Geld machen können, wie viel die vierter Episoden hätten produziert werden können?
Einige. Also ich kenne die Budgets der beiden Filme nicht, aber ich weiß, wie traurig unsere Budgets ausgeschaut haben. Also ich glaube, da wäre was gegangen.
Ja gut, vielleicht ist das der Vorsatz fürs neue Jahr, so Sie ein namhafter Investor sind und Ihr Geld irgendwo verbrennen wollen in der Kunst. Thomas Maurer und die Vierer sind immer eine offene Adresse.
Jederzeit, auch als NFT.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, das nächste Jahr, das wird schon einiges an Potenzial beinhalten, nicht nur für diesen Podcast, sondern auch für grundsätzlich, glaube ich, für satirisch denkende Menschen.
Ja, wobei, da kommt einiges auf uns zu, wo ich dann teilweise die Satire gern zugunsten der Vernunft eintauschen würde. Aber also es sind ja die man ist ja dann immer beides. Man ist ja auch Staatsbürger, also als Satiriker oder als tagespolitischer Satiriker freut man sich über jeden Wahnsinn. Aber nachdem man gleichzeitig als Privatmensch auch ausbaden muss, hält sich die Freude manchmal in Grenzen oder zumindest kommt es zu ganz hohen Ambivalenz-Kurzschlüssen.
Ja, was ihr alles in diesem kommenden Jahr zu erwarten hat, das erfahren Sie bei uns in der nächsten Folge und zwar in einem Sonderpodcast, denn aus Maurer und Schick wird für eine einmalige Show Maurer, Schick und Dra. Wir holen uns nämlich die fantastische Innenpolitikerin Christina Dra zu uns ins Podcaststudio und wir wollen ein bisschen auf die nächstjährigen Wahlen blicken. Es wird ja doch international so viel gewählt und ich kenne keine Frau, die mehr Erfahrung hat. Also freuen Sie sich auf die nächste Episode. Da gibt es nicht nur zwei alte weiße Männer, sondern auch noch eine junge Frau. dazu. Ungewöhnliche Kombi, aber ich darf Ihnen versprechen, es wird lehrreich, es wird unterhaltsam und auch noch obendrein informativ. Ihr wird schon so viel geredet. Ich sage nichts mehr außer Ihnen. Noch alles Gute für 2024 und bleiben Sie uns als Hörerin und Hörer und natürlich auch als zuhörende Person gewogen.
Das hast du sehr schön zusammengefasst und ich übergebe einfach an die formvollendete Abmoderation, weil Traditionen sind wichtig, gerade zu Weihnachten.
Oder zu Silvester.
Tschüss und schleicht!